Als ich angefangen habe, Multiplayer zu spielen, war Skill-Based Matchmaking, also das Verkuppeln von Spielerinnen und Spieler auf Basis ihrer Fähigkeiten, noch komplette Science-Fiction. Wir hatten Serverbrowser voller eckiger Klammern und Clan-Tags, die ich noch nie und seitdem auch nie wieder gehört habe. Und wenn ich einem Server beigetreten bin, dann geschah wahlweise Folgendes. Erstens sah ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ein Ping auch fünfstellig werden kann, weil der Server offensichtlich auf Samoa stand. Zweitens, wenn der Ping passte, wurde dort eine Sprache gesprochen, deren Schriftzeichen ich nicht mal lesen konnte. Und drittens, wenn es ein guter Ping war und eine verständliche Sprache, dann waren alle anderen Leute auf diesem Server so unfassbar gut, dass ich im fairen Wettkampf ungefähr so große Chancen hatte wie ein Robbenbaby gegen einen Leopard 2. Ah, Serverbrowser, sie fehlen mir trotzdem. Denn was gibt's stattdessen heute? Komplexe Systeme, die einschätzen und lernen sollen, wie gut wir in einem Spiel sind, um die perfekten Widersacher zu finden, damit wir hinterher sagen, Alter, das scheiß Matchmaking schon wieder. Was ist denn gutes Matchmaking? Was erwarten wir davon? Wie soll das funktionieren und welchen Vorteil hat es? Um darüber zu sprechen, habe ich unser Podcast Matchmaking angeworfen und die perfekten Partner zugelost bekommen, nämlich den skillbasierten Dimitri Halley. Hallo.
Hallo.
Und den Leopard 2 der Modern Warfare Server, Phil Elsner. Grüß dich.
Hi, grüß euch.
Dimi, du hast das Thema vorgeschlagen. Wie kamst du auf Matchmaking?
Es gibt bei Matchmaking tatsächlich einen aktuellen Anlass, beziehungsweise aktuell, eigentlich ist er ein latenter Anlass, weil ich den Eindruck habe, es wird nie so viel über Matchmaking diskutiert wie in den letzten Jahren. Ja, also allein in der Call of Duty-Szene ist das mit das größte Streitthema. Es ist sogar ein so großes Streitthema, dass selbst große Influencer, die ihr Geld mit Call of Duty verdienen, sagen, wir boykottieren dieses Spiel, weil ein Call of Duty mit Skill-Based Matchmaking ist nicht mehr mein Call of Duty. Das ist aus vielerlei Hinsicht eine interessante Aussage. Zum Beispiel, weil Call of Duty seit Ewigkeiten Matchmaking hat. Auch in den guten alten Zeiten hat es Matchmaking. Darüber hinaus, beziehungsweise davon ausgehend, habe ich aber einfach mich damit beschäftigt, weil ich die Frage auch aus, sag ich mal, menschlicher Sicht spannend finde. Weil wir reden immer darüber, Matchmaking, da geht es ja um Fairness. Man soll Leute fair zusammenwürfen. Aber das ist ja nicht das eigentliche Ziel oder der Grund. Das ist, ja, es geht um Fairness, aber in letzter Instanz geht es darum, dass die Leute Spaß haben sollen in Multiplayer-Spielen. Es geht um die Frage, wann fühlt sich das Spiel mit und gegeneinander eigentlich gut an? Und für wen fühlt es sich wann gut an? Also es ist eine super, super komplexe und spannende Frage, auch jenseits von, sag ich mal, dem mathematischen, okay, braucht man jetzt eine Sigma-Variable oder nur eine Mu-Variable und so. Und deswegen wollte ich mal mit euch drüber reden, weil Phil ist da ja auch sehr tief drin im Thema. Und ja. So sind wir hier gelandet.
Phil, wie ist es denn? Ich habe Gerüchte gehört, dass du aktuell wieder Modern Warfare spielst im Multiplayer. Also das neue Modern Warfare, muss man dazu sagen. Bist du auch jemand, der sich dann oft beschwert? Oder kannst du diese Beschwerden auch nachvollziehen, die es da gibt?
Ja, also ich kann beide Seiten da sehr gut nachvollziehen. Ich habe eine persönliche Präferenz. Die verrate ich jetzt noch nicht. Das machen wir vielleicht gegen Ende des Podcasts oder so. Aber was ich gemerkt habe, und das war ganz interessant, wieder zurückzugehen zu Modern Warfare 2019, was ja jetzt schon eine Weile alt ist für Call of Duty-Verhältnisse vor allem, weil jedes Jahr ein neuer Teil rauskommt. Ne? Ich habe gemerkt, das Matchmaking ist schon ist jetzt anders. Es spielt sich jetzt anders, als wir es zum Beispiel, Dimi, damals gespielt haben, weil einfach die Playerbase kleiner ist und du merkst, dass das SBMM, also das Skill-Based Matchmaking, hat nicht mehr so eine riesen Auswahl. Und deswegen wird es deutlich schwitziger. Ne? Also es ist jetzt schon sehr, sehr, du wirst halt mit den Leuten gematcht, die seit 2019 durchgehend Modern Warfare spielen. Die sind halt, da fühlt sich jede Runde an wie so ein kleines E-Sport-Turnier. Da geht's richtig zur Sache. Das ist sozusagen dadurch, dass jetzt einfach nicht mehr so viele Spieler da drauf sind. Also glaube ich zumindest. Es gibt keine offiziellen Zahlen irgendwie von Battle.net oder von Activision, kann man nicht einsehen. Aber man kann es spüren. Und interessanterweise war ja Modern Warfare 2019 der Teil, wo es so richtig, glaube ich, losging mit dieser SBMM-Debatte, zumindest in meiner Wahrnehmung, dass die Leute gesagt haben, ah, das ist viel zu schwitzig, da werde ich immer nur mit den besten Leuten gematcht und jede Runde muss ich kämpfen und darf nie auch nur eine Sekunde irgendwie die Aufmerksamkeit schleifen lassen, weil sonst werde ich direkt weggeräumt. Den Eindruck hatte ich für mich jetzt insbesondere, nachdem die Server immer leerer wurden, ne, und das Matchmaking da vielleicht auch nicht mehr hinterherkommt, weil sie es nicht umstellen. Und es ist ganz interessant, dass du es halt, man spürt es selbst. Also ich spüre im Match, wie anders es jetzt ist. Und da bin ich jetzt auch ins Grübeln gekommen. Kann man oder was heißt, kann man das fein austarieren? Natürlich kann man, ne? Das besteht aus wahrscheinlich Millionen von Variablen, die Activision bis ins Detail feintunen kann. Aber es ändert sich allein durch die Playerbase, ne? Also du kannst mit einem Spiel, was von 1000 Leuten gespielt wird, weniger machen, was Matchmaking angeht, als was von 500.000 gespielt wird.
Es kann ja theoretisch sogar sein, dass das Matchmaking sogar nicht mehr funktioniert, weil die Playerbase zu klein ist. Weil es gibt viele Matchmaking-Systeme heutzutage, die immer noch das Matchen priorisieren. Also, dass ein voller Server entsteht, ist wichtiger, als dass es ein fairer Server ist. Mhm. Das ist natürlich bei Spielen wie einem neuen Call of Duty mit was weiß ich wie vielen Leuten, die da aktiv sind, ist es nicht relevant, weil da matcht es halt in erster Linie über den Skill. Ja. Aber zum Beispiel Hunt Showdown hat das auch. Also Hunt Showdown, das haben die Entwickler auch gesagt, priorisiert eine volle Partie über einer fairen Partie. Hunt Showdown hat sehr hohe Spielerzahlen von, weiß ich nicht, 30.000 Leuten oder so. Ich hab's gerade nicht geschaut. Das heißt, da klappt das Matchmaking sehr gut. Aber ja, es kann natürlich sein, dass bei Modern Warfare 1, also dem neuen Modern Warfare 1, das einfach dann nicht mehr greift. Und du das hast, was du ja eigentlich vermeiden willst. Die ganzen ultraharten Leute spielen gegen Leute, die deutlich, deutlich weniger Erfahrung haben.
Da sprichst du einen ganz wichtigen Faktor an. Ich werfe jetzt immer mal wieder so ein bisschen Theorie dazwischen, weil ich als jemand, der wenig Multiplayer-Skill hat, einfach mich nicht mehr auf Server traue, auf denen Matchmaking stattfindet. Aber ich kann mir GDC-Talks anschauen, beispielsweise zum Thema, und habe das auch getan, um halt ein bisschen so die Theorie des Matchmakings zu lernen. Und da hat Josh Mankey, den ich jetzt einfach mal als den Matchmaking-Papst bezeichnen würde, nicht weil das wirklich ist, sondern weil er der Einzige ist, der scheinbar öffentlich viel drüber spricht. Und weil er früher bei Activision war und dann bei 343 Industries an Halo gearbeitet hat, seit 16 Jahren halt an Matchmaking-Algorithmen und so arbeitet. Also jemand, der sich sehr gut damit auskennt. Und der hat auf einem GDC-Talk im Jahr 2020 sehr detailliert aufgeführt, dass Wartezeit das A und O ist, die eine wichtige Zahl, die man niemals ignorieren darf, weil wenn du zu lange warten musst, hast du keinen Bock mehr und bist weg. Und das auch beim Matchmaking. Gilt natürlich auch für alle anderen Sachen. Es gab ja auch bei Call of Duty Vanguard diese lustige Debatte, dass man nach einer Partie noch diesen Most Valuable Player wählt, ne, diesen MVP. Und was, das dauert 35 Sekunden, diese Wahl. Da bin ich wieder weg und spiel was anderes. Oder die Leute beschweren sich drüber. Also so Zeit, in der nichts passiert, ist immer super schlecht. Und den Sweet Spot, den er errechnet hat, waren 134 Sekunden Wartezeit für eine Partie, die zu 52% ausgeglichen ist. Also 52% heißt, das ist die Chance, dass das bessere Team nach Skill, wie auch immer du den misst halt im Spiel, das bessere Team gewinnt. Die perfekte Chance für ein perfektes Matchmaking wäre 50-50, ne? Das wollen wir ja alle, so richtig ausbalancierte Teams. Das hinzukriegen würde sich so weit in die Unendlichkeit ziehen, also schon mit über 500 Sekunden Wartezeit bist du trotzdem erst bei knapp über 50%, also immer noch nicht bei einem ausgeglichenen Ding. Also 134 Sekunden Wartezeit für 52% Siegchance eines Teams, das ist schon das Ideale sozusagen, was sie in ihren Tests irgendwo da mal festgelegt haben.
Ist übrigens für Fighting Games eine große Herausforderung mit der Wartezeit, weil bei Fighting Games kannst du nicht so einfach sagen, wir priorisieren eine volle Lobby oder ein gefundenes Match über deinem Rating. Mhm. Bei Fighting Games, ne, das sind halt sehr, sehr kleine Hardcore-Spielerschaften, denen das Ranked sehr wichtig ist und du hilfst jemandem nicht, der ein Top-Spieler ist, indem du ihn halt gegen irgendeinen Neuling antreten lässt, weil diese Spielen, in denen der auch angezeigte Rang ein Leistungsrang ist, also keinen, den du bekommst, wenn du einfach nur zockst, sondern der konkret eine Leistung, deine Leistungsfähigkeit abbildet, müssen sie ja auch es einbauen, dass wenn ich jetzt Street Fighter spiele und ich bin totaler Profi, ja, und ich spiele gegen jemanden, der es noch nie gespielt hat, dann darf ja mein Ranking danach nicht genauso steigen, wie wenn ich gegen jemanden gespielt hätte, der genauso gut ist wie ich. Das heißt, es fühlt sich auch nicht befriedigend an, selbst wenn ich jetzt sage, boah, mir ist eigentlich egal, ob ich gegen Neulinge spiele, ich mag das, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, jemanden fertig mache, denn ich weiß, wie eine Hadouken geht. Selbst dann darf es numerisch nicht so viel bringen und ist dann trotzdem frustrierend für mich. Und deswegen haben Fighting Games sehr oft, dass du den Trainingsmodus spielen kannst, während du Matchmakes, oder dass du einfach den Arcade-Modus spielen kannst, oder sie haben solche interaktiven Lobbys, wie bei PUBG oder Warzone, wo du dann rumhängen kannst. Das ist lustig, so Dragon Ball Fighter Z und so hat sogar so eigene Minispiel-Lobbys und so. Du merkst halt, die Entwickler mussten sich sehr viele Gedanken darüber machen, womit beschäftigen sich Leute, während sie warten, weil Fighting Games fast immer hohe Wartezeiten haben, weil die Spielerzahlen einfach klein sind und Musste ich nur gerade dran denken, weil du es angesprochen hast, Micha.
Ja.
Ein wichtiger Faktor ist ja, wie lange hast du Bock, wenn du jetzt sagst, ich habe feierabends 2 Stunden Zeit, um zu spielen. Wie lange davon, von diesen 2 Stunden, hast du wirklich Bock, in der Lobby zu sitzen und auf ein sich drehendes Rad zu gucken? 134 Sekunden klingt jetzt unglaublich viel für mich. Ich weiß nicht, wie ich jetzt so im Schnitt warte auf ein Rainbow Six oder ein Call of Duty Match. Das müsste ich eigentlich echt mal nachmessen. Aber es ist nicht lang. Ich würde jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, ich warte da nicht länger als 30 Sekunden, bis es losgeht.
Wenn überhaupt.
Ich finde das schon wahnsinnig wichtig, weil würden Leute eher sagen, ja, ich nehme das in Kauf, dass ich jetzt da weit über eine Minute sitze, weil ich dann das Gefühl habe, dass das Match ausgeglichen ist. Hast du dieses Gefühl dann überhaupt, dass das Match wirklich so ausgeglichen ist? Merkst du diese 51-53% Chance dann tatsächlich in der Praxis? Oder ist es nicht dann wichtiger, dass du halt auch zum Spielen kommst?
Ja, ich finde, da spielt ja genau dieser menschliche Faktor rein, den Dimi auch vorhin erwähnt hat. Je länger ich warte, desto angepisster, Entschuldigung, bin ich doch dann am Ende, wenn die Partie nicht cool ist, ne, wenn ich dann da irgendwie wegplaniert werde von irgendjemandem. Vielleicht ja sogar von irgendjemandem, der smurft, ne? Also Smurfing ist ja, wenn du einen als erfahrener Spieler, als erfahrene Spielerin einen neuen Charakter erstellst, um einfach neue Leute auf den Servern so wegzuplanieren, ne, aus Spaß. Wenn das dann passiert oder so, und darauf habe ich 5 Minuten gewartet, wegplaniert zu werden, das ist ja vollkommen klar, dass, ne, je länger du dann da bei der Stange gehalten wirst, desto enttäuschter bist du am Ende, wenn das Erlebnis nicht das ist, was du dir versprichst. Was ich bei COD noch spannend finde, Phil, ne, wenn das halt jetzt eher so eine super tighte Community ist mit ganz vielen erfahrenen Leuten, und wenn man da drauf kommt, dass es so einen richtigen Wettbewerbscharakter dann hat, dass es überhaupt nicht mehr casual ist, was macht das mit den Leuten, die es spielen? Also merkst du dann auch, dass in der Partie die Stimmung gereizter ist?
Also bei Call of Duty kann man ja nicht sagen, meistens in einem Public Match, wie die Stimmung ist, weil es passiert relativ wenig Austausch. Das ist zum Beispiel ganz anders in einem Rainbow Six, wo ja auch viel auf Voice ausgelegt ist und so, wo dann die Leute auch tatsächlich, also gerade im Ranked, wo es wirklich um was geht, in Anführungszeichen, ne, wo die Leute sagen, ja, ich will aber nicht auf Bronze absteigen, weil du Mist baust, sondern, ne, die haben ja dann da auch Ambitionen. Und da wird es auf jeden Fall gereizt, ne, da wird schon sich dann über Voice auch angebrüllt und beleidigt, wenn halt die anderen nicht auf dem Niveau spielen, was du jetzt erwartest. Bei Call of Duty habe ich eher das Gefühl, dass da so diese Schere auseinandergeht zwischen den wenigen Leuten, die es jetzt tatsächlich noch neu anfangen. Also ich sehe jetzt gerade immer noch im normalen Modern Warfare 2019 Leute, die so mit Level 5, Level 6, Level 16, kann ich natürlich nicht sagen, ob das Smurfs sind, aber da sind sicher Anfänger dabei, die kommen rein, und das ist das, was du jetzt gemeint hast, die kommen rein und die werden einfach weggebügelt, gnadenlos. Die gehen mit 2 Kills und 26 Toten aus dem Match raus. Das kann einfach keine gute Erfahrung sein. Ne? Die kommen rein in ein neues Spiel oder probieren jetzt irgendwie zum ersten Mal den Multiplayer aus und denken sich, ja, geil, warum werde ich hier jetzt gegen irgendwelche Pros gematcht, die einfach mit mir den Boden aufwischen, und ich würde Wetten eingehen, dass diese Leute weggehen und auch nicht mehr wiederkommen nach 2, 3 solchen Runden und dann einfach sagen, ja gut, Call of Duty ist nichts für mich, die Leute sind zu gut oder ich bin zu schlecht, frustriert mich, bäh.
Das ist ja auch genau der Grund, warum dieses neue Skill-Based Matchmaking, das Activision seit Jahren umsetzt, warum es halt so ist, wie es ist. Also neu in Anführungszeichen. Ja, also was nachweislich so ist, ist, dass die Entwickler gesagt haben, seit dem Modern Warfare von 2019, wir wollen noch verstärkter verhindern, dass neue Spieler und Spielerinnen frustriert sind. Und deswegen verändern wir viele Dinge an Call of Duty. Das sind manchmal so Detailsachen, zum Beispiel die Time to Kill. Ja, also die extrem niedrige Time to Kill in Call of Duty hat, das haben, glaube ich, die Devs auch von Modern Warfare gesagt, hat auch damit zu tun, dass du eben nicht so lange draufhalten musst. Du musst nicht so viel treffen. Wenn du jemanden erwischst mit deiner Schrotflinte aus der Mitteldistanz, dann ist die Person hinüber und dann hast du deinen Kill. Wenn man das vergleicht mit Halo zum Beispiel, Halo Infinite, wo du extrem lange draufhalten musst, du brauchst extrem viel Präzision, du brauchst, also nicht nur Präzision, sondern auch mit der Maus dem Ziel zu folgen, ist eine extrem herausfordernde Tätigkeit in einem Multiplayer-Shooter, wo alles schnell geht, wo auch anders als in einem Singleplayer-Shooter dein Gegenüber komplett erratisch handeln kann. Das ist ja auch, was viele dann machen, ne? Auch in Hand. Du bist die ganze Zeit am Hin- und Her-wiggeln und verhältst dich möglichst unnachvollziehbar, damit eine Person nicht gut auf dich zielen kann. Bei Call of Duty, wenn du einmal drauf bist mit einer Assault Rifle oder so, dann staubst du den Abschuss ab. So. Also das ist einer der Aspekte, die bei den neueren Call of Duties merklich sind, dass diese Time-to-Kill so runtergegangen ist. Call of Duty hatte aber immer schon ein Matchmaking. Also schon Black Ops 1 oder was oder 2 hatte zum Beispiel das System, dass du anfangs gegen Bots spielst. Was ja auch Mobile Call of Duty, glaube ich, immer noch hat. Oder zumindest auch PUBG oder Fortnite Mobile. Du spielst gegen Bots, damit du am Anfang nicht so frustriert bist. Und nach wirst du mit echten Menschen gematcht. Der große Vorwurf, den viele Influencer und viele Fans dem aktuellen Skill-Based Matchmaking machen, ist, dass es zu eng ist. Dass du die ganze Zeit gematcht wirst in Lobbys mit Leuten und Kontrahenten, die exakt so gut sind wie du, leicht besser und maximal ganz, 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 ganz leicht schlechter. Was dazu führt, dass jedes Match ultra anstrengend ist. Ja, und was auch dazu führt, dass die Leute, die noch hohe Killstreaks haben wollen, auf eine Art und Weise spielen müssen, die keinen Spaß mehr macht, zum Beispiel campen. Und da kann man jetzt sagen, ja, aber das ist doch fair. Das klingt doch fair. Du sollst doch idealerweise gegen Leute spielen, die genauso sind wie du. Wieso ist das denn ein Problem? Und ich glaube, es hat damit zu tun, mit dem, was Leute von einem, ganz speziell von einem Call of Duty erwarten. Weil die Leute, die sich beschweren, sind oft die, die in ihrer Hochphase Black Ops 1 gespielt haben, Modern Warfare 1 gespielt haben, Modern Warfare 2, also die alten Modern Warfares gespielt haben. Und Call of Duty war früher in erster Linie so ein Wohlfühl-Sensations-Popcorn-Achterbahn-Shooter. Call of Duty im Multiplayer im Vergleich zu Counter-Strike, also sorry für den plumpen Vergleich, aber war halt wie Sex. Das war halt einfach, du gehst da rein und du hast diese ganzen Streaks und diese ganzen alles explodiert. Du kannst, wenn du 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kills machst, kannst du ein AC-130 Flugzeug rufen und einfach aus sicherer Entfernung auf die Map runterfeuern. Du kannst in späteren Call of Duty eine Atombombe rufen und den ganzen Server grillen und so. Also absurde Sachen im Vergleich zu einem Sportshooter wie Counter-Strike. Ja? Und das war trotz Matchmaking in früheren Call of Duties alltäglicher, dass du das erreichen konntest. Ja, du hattest zwar Lobbys mit Leuten, die besser waren oder genauso gut waren wie du, aber die Schwankungen waren größer. Ja, also du hattest auch mal Lobbys mit Leuten, die im Schnitt deutlich schlechter waren als du. Und da konntest du halt gut diese Killstreaks sammeln. Sie sind ja eins der Aushängeschilder von Call of Duty. Und der Vorwurf, den sie haben, den sie an das neue Call of Duty richten, an die neuen, ist, okay, das Matchmaking ist jetzt so eng, dass es so schwitzig ist, dass man diese Killstreaks nicht mehr bekommt, dass Call of Duty seine Leichtigkeit verloren hat. Außer du spielst es halt, indem du dich in die Ecke campst und halt Killstreaks sammelst und dann kannst du sie noch bekommen. Und ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, was die Leute erwarten, wenn sie Call of Duty spielen versus halt Counter-Strike oder League of Legends oder so.
Ich muss sagen, ich finde diese Erwartungshaltung teilweise echt unfair. Also gerade von den Leuten, von denen ich das in den letzten Jahren viel lese, auch auf Social Media, SBMM, also Skill-Based Matchmaking ist scheiße, das muss weg, früher war das viel besser. Das ist eine sehr, sehr egoistische Weltsicht, weil das sind die Leute, die eigentlich wieder Pub-Stomps wollen. Ne? Also die wollen auf Public Lobbies und da Noobs wegräumen und zwar im Dutzend. Und ja, ich verstehe schon, das war geil für die damals, aber am Receiving End von dieser Geschichte zu sein, war nicht so geil. Und alles irgendwie mit Augenmaß und in der Balance, ja, und sehr striktes SBMM bin ich auch dagegen. Aber da muss ich mich dann wirklich outen als jemand, der sagt, grundsätzlich, ich finde das eine gute Sache. Und diese Server, wie ich sie damals auch erlebt habe in Call of Duty 2008, 2009, das ist nicht cool. Das ist nicht Sinn des Spiels, dass einer mit 72 Kills und 3 Toten rausgeht und sich richtig stark fühlt und dafür das komplette gegnerische Team einfach eine Stunde lang nur null Spaß hatte, ja, und einfach nur, sorry, aufs Maul bekommen hat permanent. Und ich finde, das ist so eine ganz kleine Bubble, die da so eine verklärte, nostalgische Sicht hat auf die Zeiten von früher, wie geil das damals war, weil sie halt einfache YouTube-Montagen zusammenbekommen konnten von Killstreaks und so. Und heutzutage, und ich habe ja damals auch, bevor Black Ops Cold War rauskam, habe ich ja Treyarch gefragt in einem Interview nach SBMM und die haben gesagt, naja, das ist, die Antwort ist da ganz einfach auf die Frage. Es geht um User Retention und seit wir striktes SBMM haben, ist die User Retention halt deutlich höher als früher. Also die Zeit, die die große Masse an Menschen gewillt ist, in Call of Duty zu verbringen, ist höher, weil sie sich insgesamt in der großen Masse fairer behandelt fühlen als früher.
Ja, ich glaube, eine vielleicht wichtige Sache, die auch zu Missverständnissen führt, hey, Grüße gehen raus an Josh Mankey fürs Erklären, ist der Unterschied zwischen einem Ranking-System und einem Skill-System im Spiel. Weil Ranking-System ist, das kennen wir alle, ne? Das sind zum Beispiel Levelstufen, Badges, Abzeichen und so, die man verdient. Das ist die Art und Weise, wie das Spiel dir deine Einstufung kommuniziert. Das Skill-System, das im Hintergrund läuft, ist, das zumindest in den meisten Spielen, ich komme gleich noch auf eines, das es nicht so macht, das es offen kommuniziert, das ist das, was eigentlich misst, wie gut du bist. Und diese typischen Ranking- und Progressionssysteme, die wir heute auch in Multiplayer-Shootern sehen, sind ja eher darauf ausgelegt, Systeme zu sein, die dich im Spiel halten, indem du halt immer weiter neue Belohnungen freischaltest, neue Unlocks im Level aufsteigen kannst. Also, dass du halt immer die typische Karotte vor der Nase hast, dann hängt man noch einen Battle Pass oben drüber, ne, als Zusatzmonetarisierung, um da halt auch noch ein bisschen was mitzunehmen an Geld. Und dieses Ranking-System ist damit aber überhaupt nicht mehr aussagekräftig, wenn es um ein Matchmaking geht. Aber die Leute, die es spielen, denken es vielleicht. Also am Ende, ne, um ein Beispiel zu nennen, kann es sein, du bist Level 5 und wirst jemandem zugelost, der ist auch Level 5. Das hat dann überhaupt keine Aussagekraft mehr, weil dieses Level 5 würde dann nur ausdrücken, wie lang ihr beiden denn überhaupt schon dieses Spiel spielt. Also vielleicht ist die andere Person absolut ultra unfassbar gut, aber spielt erst seit 10 Minuten und hat es in der Zeit auf Level 5 geschafft, wenn du 6 Monate gebraucht hast, um auf Level 5 zu kommen. Aber das Spiel und die Entwickler denken, sie müssten euch trotzdem matchen, weil was würde passieren, wenn du Level 5 bist und jemand joint deinem Spiel und ist Level 50? Vielleicht habt ihr denselben Skill, aber das Spiel hat gemessen, ihr habt ungefähr eine ähnliche KD, ihr habt, weiß ich nicht, eure Mausbewegungen sind ähnlich präzise. Heute kann man ja 1 Million Daten erfassen in so einem Multiplayer-Spiel, die dann eventuell in dieses Matchmaking einfließen oder in die Skill-Berechnung einfließen könnten, die hinter dem Matchmaking steht. Aber trotzdem kommuniziert euch das Spiel dann super unterschiedliche Ranking-Stufen eventuell, weil halt die eine Person, die denselben Skill hat wie du, einfach ultra viel mehr gespielt hat als du und deshalb schon Level 50 ist, wenn du halt nicht so viel zum Spielen kommst und Level 5 bist. Und dann siehst du halt ein ungleiches Matching allein anhand dieser Rangstufen. Aber gleichzeitig muss es diese Rangstufen halt geben, weil sie mit Unlocks zusammenhängen. Also du schaffst dir eigentlich durch dieses moderne Rating- und Progressionsdesign einen irritierenden Faktor in deinem ganzen Matchmaking, den du dann erst wieder durch viel Kommunikation ausgleichen musst, ne? Indem du sagst, nee, Leute, es kann auch sein, dass jemand mit 50 und jemand mit 5 eigentlich die gleichen Fähigkeiten haben, oder du veränderst dann das komplette, die komplette Art und Weise, wie das Ranking-System funktioniert und sagst, ja, aber da fließt schon auch Skill mit ein, aber gleichzeitig auch Spielzeit, also es ist so ein Hybrid-Ding, deswegen sind die Ränge dann irgendwie näher beieinander, also regt euch nicht gleich auf, wenn es große Ranglücken gibt oder. Also du schaufelst dir damit einfach ein neues Problem. Und ein Spiel, das es nicht macht, ist Valorant. Habe ich mir erklären lassen, weil bei Valorant ist es so, dass dein Ranking wirklich 1:1 das ist, was sich auch errechnet aus deiner Leistung im Spiel. Ne, so diese typische Ligeneinstufung. Fängst in der Eisenliga an, steigst auf in Silber, Gold bis Immortal und sonst was. Ne, ich kenne die Ränge jetzt nicht so gut, aber das basiert wirklich darauf, wie oft gewinnst du, ne? Wie oft hast du auch im Team eine Partie gewonnen. Und in den allerhöchsten Ligen ist es dann sogar so, dass deine individuelle Performance, also wie hast du dich dann eigentlich im Spiel verhalten, ne? Wie gut hast du den Charakter beherrscht, den du gespielt hast, dass dir in den höchsten Ligen eine sehr viel wichtigere Rolle dann spielt beim Matchmaking und bei dieser Skillberechnung als in den niedrigen Ligen. In den niedrigen Ligen geht's erstmal drum, gewinn einfach, ne, sei nicht komplett unfähig, was das Ganze angeht, wie Michael Graf, sondern sammel Siegpunkte sozusagen, und dann siehst du transparent, die steigern dein Ranking. Und dann in den höchsten Ligen, jetzt musst du auch zeigen, dass du es wirklich selber auch gut beherrscht. Da spielt das dann noch eine größere Rolle. Und das Spiel kommuniziert es jederzeit transparent, wie viele Punkte du sammelst, wie viele Punkte du auch verlierst, wenn du ein Match verlierst, ne? Dann geht dein Ranking halt auch runter. Und dieses Runtergehen im Ranking, das ist ja bei einem klassischen Progressionssystem mit Unlocks und so, das war ja der Tod. Also, ich will doch nicht in Call of Duty, dass mir das Spiel mein neues Scope wieder wegnimmt, was ich freigeschaltet habe, oder der neue Griff für die Waffe oder das neue Mündungsdings vorne am Gewehr. Ich glaube, das ist ein Fachbegriff, den man so sagen kann. Ne? Nur weil ich jetzt das Spiel verloren habe. Also, sie dürfen dir ja deine Unlocks nicht wieder wegnehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Konflikt, der da herrscht zwischen Progressionssystem und gleichzeitig irgendwie, ja, Skill-Based Matchmaking.
Auf den antworten ja auch Devs in vielfacher Art und Weise. Also zum Beispiel das Original, also die ersten Halos, Halo 2, Halo 3. Also Halo 2 ist ja sowieso einer der, wenn nicht der Urvater von des Matchmaking, des modernen Online-Matchmaking. Aber schon Halo 3 hatte dieses True-Skill-System, wo sie als Faktor eingeführt haben, im Prinzip, wie wahrscheinlich ist es, dass deine Leistungsbeurteilung des Matchmaking-Systems zutrifft. Ja, und wenn du neu bist, dann ist diese Wahrscheinlichkeit sehr gering. Ja, weil wenn du irgendwie erst 3 Spiele gespielt hast und du hast 3 davon gewonnen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass das wirklich komplett schon der Datensatz ist, der ausreicht, um deine Leistung, dein Leistungsniveau korrekt zu bewerten. Das haben sie tatsächlich als Variable mit reingenommen, um dann im Endeffekt über lange Distanz ein stabileres Matchmaking hinzubekommen. Und dann hast du eben auch, ne, wenn du dann als weiß ich nicht, Level 50er mit einem Level 5er gemessen wirst oder zusammengewürfelt wirst oder so, das passiert dann in der Form nicht so. Mhm. Also das ist halt ein Weg, um jetzt ganz konkret dieses Neuling-Problem aufzuhebeln. Was aber natürlich viele moderne Multiplayer-Spiele machen, ist auch einfach den Elo-Rank, den MMR-Rank zu trennen von der Progression. Das macht jetzt zum Beispiel Rainbow Six Siege auch. Dein Spielerrang, dein Progressionsrang, der einfach steigt durch Spielzeit, spielt ja bei Rainbow Six absolut keine Rolle. Also gar nicht. Ich weiß nicht, mein Mitbewohner, der das irgendwie 3000 Stunden gespielt hat, der können mir wahrscheinlich gar nicht sagen, welches Level er hat. Keine Ahnung, 300 oder so. Weil du bist als ambitionierter Rainbow-Spieler, bist du halt im Ranked unterwegs. Und da zählt nur, ob du Silber 2 bist oder Gold 4 oder Platin 3 oder Diamond oder was weiß ich. Und das ist halt ein knallhartes MMR-Ranking. Also das ist halt klassisch so schachmäßiges Elo-Ranking. Wenn du gewinnst, steigst du auf. Wenn du verlierst, steigst du ab. Hat auch wieder, ne, ist auch wieder ein komplexes Ding, weil ob ich in Rainbow Six gewinne, hat ja nicht unbedingt immer was mit meinem Skill zu tun. Das hängt ja auch vom Team ab. Ja, du kannst hammer gut sein. Wenn du ein schlechtes Team hast in Rainbow Six, verlierst du. Also wie nehme ich das als Entwickler mit in die Kalkulation auf? Ist auch wieder sehr kompliziert. Was du auch angerissen hast, Micha, welche Daten man auch nimmt, um überhaupt zu Skill zu ranken und so. Das ist ein sehr, sehr großes, sehr, sehr weites Feld.
Ich glaube, dass vielleicht da auch ein bisschen das Problem traditionell von Call of Duty liegt, weil auch da ja diese SBMM-Debatte immer sehr, sehr heiß gekocht wird oder sehr emotional auch behandelt wird, auch gerade auf Social Media und so, weil Call of Duty in den seltensten Fällen einen richtigen Ranked-Mode hatte oder ihn erst spät nachgeliefert hatte und da halt nicht getrennt wird, was ja eigentlich eine sehr wichtige Trennung ist, zwischen diesem Casual, ich spiele jetzt mal am Feierabend und ich will aber, dass es um nichts geht, und hey, ich fühle mich jetzt nach Ranked und ich will jetzt um wirklich was spielen, nämlich darum, ob ich aufsteige oder absteige. Und das haben halt Spiele wie ein League of Legends oder wie auch ein Rainbow Six Siege eben sehr, sehr stark, diese Trennung. Ne, wenn ich jetzt da in einem Casual-Match einsteige und weiß, es geht um nichts, dann spiele ich das auch anders. Du merkst auch, die Leute verhalten sich anders in diesen Matches. Und bei Call of Duty gibt's diese Trennung selten so strikt. Und zum Beispiel Modern Warfare hatte ja gar kein Ranked. Und Warzone hatte auch nie Ranked. Und deswegen sind da immer zwei Ansprüche auch zusammengekommen innerhalb der Matches. Nämlich Leute, die sagen, ja, ich will hier richtig was reißen, ich will hier gewinnen, ich will das ernst spielen. Und Leute, die rangegangen sind mit, ja, ich will jetzt hier ein bisschen Spaß haben, ein bisschen Fun, ein bisschen rumballern oder so, die werden in dieselben Matches gepackt, weil sie keine verschiedenen Playlists haben. Und natürlich führt das zu einem Konflikt, weil dann einerseits die Leute sagen, ja, ne, ich finde das SBMM zu strikt, das ist immer so schwitzig, kann ich total nachvollziehen. Und auf der anderen Seite Leute sagen, ja gut, aber ich will ja hier hochranken, ich will ja hier richtig, richtig hohe KDs erzielen und so. Und das ist insofern dann schon besser gelöst bei diesen eher klassischen E-Sport-Titeln, die ganz klar kommunizieren, was ist der Anspruch jeder Playlist.
Ich finde, Call of Duty ist auch wirklich ein Sonderbeispiel. Und ich glaube, nur deswegen gibt es auch diese große Debatte darum. Weil was du angeführt hast, Phil, vorhin auch mit diesem Pubstomp und so. Also es stimmt, dass es garantiert Leute gibt, die das einfach genießen, Noobs fertig zu machen. Das glaube ich schon. Ich glaube aber tatsächlich, dass die meisten Influencer oder langjährigen Fans dem auch widersprechen würden und sagen würden, nee, es geht nicht darum, dass wir einfach die ganze Zeit gewinnen wollen und das vermissen, dass Matches nicht immer so hart waren. Es geht auch darum, zu enges Skill-Based Matchmaking führt oft dazu, je nachdem, was es für ein Spiel ist, bei Rainbow Six zum Beispiel nicht, führt dazu, dass die Matches zu gleich sind. Und das ist, finde ich, ein Kritikpunkt, den ich bei Call of Duty teile. Ich habe viel Vanguard gespielt, zu einer Zeit, als es die höchste Spielerschaft hatte. Und die Matches haben sich wirklich allesamt gleich gespielt. Sie waren alle gleich anstrengend. Und zwar richtig, richtig anstrengend. Und ich glaube, das ist auch etwas, und da reden wir eher darum, ne? Menschen wollen Erinnerungen sammeln. Menschen wollen sich an dieses eine krasse Match erinnern. Ja, und da gehört auch dazu, dass es ab und zu mal Matches gibt, in denen man total dominiert. Und das passiert im aktuellen Call of Duty relativ selten. Also ich bin wirklich nicht schlecht. Und ich glaube, ich hatte in Call of Duty, in den neuen Call of Duties noch nie eine von den großen Killstreaks. Und wenn dann wirklich, weil die Gegner mir ausnahmsweise mal genauso ins Feuer gelaufen sind, dass es halt Glück war. Ja, das gibt es ja auch immer. Es ist ja immer eine Spanne. Du spielst ja nicht immer gleich gut. Und den Kritikpunkt verstehe ich. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist die Kritik, dass Skill-Based Matchmaking an sich ein Problem ist und man es abschaffen sollte. Die Kritik, die ich nachvollziehen kann, ist, dass sie schon überlegen könnten, wie strikt sie es aufziehen. Ja, ist ja übrigens auch bei Singleplayer-Spielen immer mal wieder ein Thema, das Level-Scaling und so weiter. Wie streng macht man das, ja?
Dazu habe ich zwei Gedanken. Der eine ist, ich glaube, viele dieser Beschwerden kommen halt auch daher, dass dieses Skill-Based Matchmaking einfach eine Blackbox ist. Ne? Weil, ich meine, niemand legt ja die Algorithmen offen, nach denen dieser Skill wirklich gemessen wird. Eventuell aus erstens Angst, dass es manipuliert werden könnte. Dazu können wir vielleicht nachher noch was sagen. Vielleicht auch einfach, weil es proprietäre Algorithmen sind, wo man nicht möchte, dass es gleich dann irgendwie das andere Spiel, das Konkurrenzspiel kopiert, wenn man das offenlegt. Also das ist das eine. Immer Blackbox ist immer doof. Ne? Wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert, dann beschwere ich mich viel schneller und leichter. Zumal ja dann auch bei einem Skill-Based Matchmaking noch externe Faktoren dazukommen. Haben sie bei Call of Duty nämlich auch gesagt, Activision, der Ping spielt eine wesentliche Rolle. Ne? Also es kann halt auch sein, dass irgendwie da Skill erstmal dann nachrangig ist, wenn dein Ping gut oder schlecht ist, werden dir dann halt die Leute entsprechend zugelost. Fand ich auch nochmal einen interessanten Faktor. Was ich aber eigentlich gedacht habe und dir voll zustimmen würde, Dimi, ist gutes Matchmaking oder beziehungsweise ein denkwürdiger Multiplayer-Abend ist doch eine Wellenbewegung. Ne? Du hast Partien, in denen du dominierst, und du hast aber auch Partien, in denen du richtig fighten musst. Wo es dann natürlich auch noch viel, wenn du gewinnst. Oder wo es dann, also wie beim Fußball, ne? Selbst wenn du nicht gewinnst, war es ein geiler Abend, weil wir haben halt richtig hart reingehauen als Team. Und wir haben richtig hart gekämpft. Und dann kommt wieder eine Partie, wo wir halt dann wieder ein bisschen das Oberwasser hatten und so. Also nicht immer nur platte Mitte, so die Nulllinie sozusagen, ist immer ungesund, eine Nulllinie, nicht nur auf dem EKG, sondern halt diese Wellenbewegung. Und ich kann mich aber auch da wieder an die Diskussion erinnern, als beispielsweise, war das Wargaming bei World of Tanks ja einmal offengelegt hatte, dass sie so einen Algorithmus drin haben, der halt guckt, okay, wie läuft's bei dir gerade? Ne? Dominierst du sehr, dann werden wir dich jetzt schrittweise in härtere Partien reinwerfen, entweder dich alleine oder dich mit deinem Team, je nachdem, damit ihr halt wieder kämpfen müsst. Aber wenn ihr zu lange, zu sehr habt kämpfen müssen, dann werden wir euch wieder langsam leichtere Gegner zulosen, damit ihr wieder mal wieder ein gutes Gefühl habt bei diesem Spiel. Und da war die Diskussion dann halt, ja, okay, verstehe ich, weil es diese Wellenbewegung auslöst, aber es ist halt dann auch wieder irgendwie manipulativ von Seiten des Spiels, ne? Weil damit wird dir ja, so wie bei Diablo, das Spiel, wenn da der Fähigkeitsgrad automatisch skaliert, oder bei Level Scaling, ne, hatten wir schon, du wirst halt so ans Händchen genommen, damit du nie zu frustriert wirst, weil die Gegner halt zu lange zu viel besser sind als du oder sich zu wenig bewegt. Also kannst du immer so oder so sehen.
Und wenn du das System durchschaust, ist es auch wieder frustrierend, weil es entmündigt dich ja ein Stück weit. Ja, und das ist die Kritik, die zum Beispiel mein Mitbewohner anführt, wenn er Rainbow Six spielt. Weil er meint, Demi, es ist jede Season das Gleiche. Ich liebe Rainbow Six. Die Season startet, alle Stats werden zurückgesetzt. Ich starte meine Platzierungsmatches im Ranked und das ist halt super cool. Und da ist es ja, ne, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Und dann werde ich eingerankt. Und was dann passiert ist, er spielt sich dann wieder auf sein Niveau hoch, was irgendwo im Platin-Bereich liegt, und knallt dann mit dem Kopf an die Decke. Und sobald du bei diesem Knall angekommen bist, ist diese Wellenbewegung sehr vorhersehbar. Du spielst dann halt ein paar Matches, wo du als Solo-Queuer, also als er spielt jetzt nicht irgendwie in einem festen Clan oder so, sondern er queut immer solo in die Matches rein, wo du einfach an Grenzen kommst von dem, was geht. Ja, weil Rainbow Six ist ein Teamspiel und es ist völliges Glück, wie koordiniert deine Teams spielen, auch auf hohen Ratings. Und dann verliert er halt die ganze Zeit. Und wenn er mal gewinnt, dann ist es halt wirklich das anstrengendste ever. Und dann rankt er wieder runter. Und dann gewinnt er wieder. Und dann knallt er wieder gegen die Decke. Und das fühlt sich nicht befriedigend an, weil du das Gefühl hast, okay, eigentlich, also absurd gesagt, hat's ja nichts mit mir zu tun. Ich spiele ja einfach immer gleich und dieses Ranking-System sorgt dafür, dass ich immer ein erwartbar hartes Match bekomme. Und naja, bei irgendwann, ne, nach 2000, 3000 Stunden kommst du ja auch an eine Grenze. Also du wirst ja nicht immer besser. Du wirst ja nicht, wenn ich jetzt mit League of Legends anfange, dann bin ich ja nicht irgendwie in 2 Jahren Faker, wenn ich jeden Tag spiele, einer der besten Spieler der Welt. In meinem Alter und mit meiner Erfahrung mit MOBAs und so, ja, das ist ja ein Faktor. Mhm. Also weder Phil noch ich werden E-Sport-Shooter-Könige. Dafür sind wir, sorry Phil, dafür sind wir ein bisschen alt.
Ja, die Reflexe sind unser altes Problem, ne?
Ja, aber tatsächlich, Scherz beiseite, das ist ja ein Faktor. Also wir können jetzt spielen, wie wir wollen. Wir werden niemals so gut sein wie jemand, der irgendwie auf, weiß ich nicht, dem Invitational von Rainbow Six mit 20 in den höchsten.
Ja, nee, absolut.
Mit 20 ist er wahrscheinlich schon ein alter Opa, ja. Das heißt, du kommst ja irgendwann auch an die Grenze von dem, wie viel du besser wirst. Und dann ist es halt frustrierend, wenn du immer in dieser Wellenbewegung gefangen bist und du sogar weißt, dass du darin gefangen bist. Und dann wird es wieder frustrierend. Ja, das ist dieses Eingangsding. Wann fühlt es sich befriedigend an, ein Multiplayer-Spiel zu spielen? Dann definitiv nicht mehr. Obwohl das Matchmaking funktioniert. Es matcht mich gegen Leute auf meinem Skillniveau in einer festgelegten Schwankung. Punkt. Aber so einfach ist es halt nicht.
Ja, ich glaube, da kommt dann wieder greift wieder dieser Punkt, ne, was du vorhin angesprochen hast. Es fehlen irgendwie die Extreme, es fehlen diese denkwürdigen Momente, wo du sagst, so, boah, so habe ich in meinen 10 Jahren Rainbow Six noch nie auf die Fresse bekommen oder jetzt habe ich die mal richtig da den Boden aufgewischt mit dem ganzen Server, weil das dann wieder nicht mehr passiert, weil es zu austariert ist. Und weil natürlich, das, was Micha gesagt hat, vollkommen richtig, Matchmaking oder Skill-Based Matchmaking ist die reine Manipulation. Da darf man sich keine Illusion machen, das ist inszenierter Multiplayer. Die Multiplayer-Matches laufen so, wie der Entwickler das sagt, wie er das vorgibt durch SBMM. Nichts anderes ist das, weil, ne, auch wieder das, was mir damals Treyarch gesagt hat, ihnen ist halt natürlich User Retention wichtig und sie haben einen Algorithmus gebaut, dass die Leute möglichst lange drin bleiben, also möglichst viele Matches hintereinander starten und dann möglichst viele Mikrotransaktionen kaufen. Also SBMM, da darf man sich keine Illusion machen, das ist eine eiskalte Berechnung, wie kriegen wir möglichst viele Leute möglichst lang dazu da zu bleiben und möglichst viel Geld in unserem Service-Game auszugeben und nicht unbedingt nur um, wie macht's jetzt irgendwie die ganze Zeit nur Spaß oder so, sondern das ist ja eher eine betriebswirtschaftliche Rechnung, die da gemacht wird.
Ja, und auch nicht nur, wie macht es meiner Core-Zielgruppe Spaß. Ja. Ja, es geht ja auch darum, wie kriege ich so viele Menschen wie möglich dazu möglichst lange. Oder zumindest ist das eine Variable, über die man sich ja Gedanken machen muss. Will ich ein Spiel machen? Und ich glaube, das ist auch was, ne? Warzone hat es ja gezeigt. Call of Duty war ja so groß wie, keine Ahnung, wahrscheinlich nie mit Warzone und Modern Warfare in dieser Kombination. Es war ja ein unglaublich erfolgreiches Call of Duty. Natürlich gehe ich dann hin und überlege, okay, ich habe jetzt diese, weiß ich nicht, Millionen Spieler. Wie kriege ich die denn gehalten? Ja, und das sind ja nicht alles Leute, die seit Black Ops 1 Call of Duty spielen. Das sind ja nicht alles Leute, die 10er Killstreaks bekommen. Das sind auch Leute, die einfach mal reinspielen zum ersten Mal, weil der Bekanntenkreis gesagt hat, ey, das bockt total. Warzone macht voll Spaß. Das ist ein super wichtiger Faktor bei diesen Überlegungen, auch dieser Retention-Rate und so weiter. Wen will ich da eigentlich halten? Und was kostet mich das? Was bedeutet das für meine Kernzielgruppe, die bestimmte Erwartungen an ein Spiel haben, wenn ich den Rahmen größer spanne.
Ich finde, bei Warzone oder zumindest bei den Modi von Warzone, die ich spiele, und das heißt eigentlich nur Beutegeld, ne, wo es gar nicht darum geht, andere zu erschießen im Wesentlichen, sondern Geld einzusammeln, was wehrlos auf der Karte rumliegt, geht es halt. Das ist halt, da ist es für mich okay, ja, auch wenn ich gematchmaked werde gegen Leute, die das halt schon sehr lange spielen und wirklich gut sind und Call of Duty sehr gut können. Erstens muss ich ihnen nicht begegnen, weil es ja eine Sandbox-Map ist, auf der ich auch irgendwo hingehen kann, wo gerade nicht hart gekämpft wird. Oder wenn ich mich bewusst entscheide, weil ich halt einfach mal auf die Fresse kriegen möchte oder mich halt mal irgendwie messen möchte mit Leuten, dann in irgendeinen Hotspot zu gehen, bei so einem Sparschwein-Ding zum Beispiel, wo das Geld abgegeben wird, damit es dann halt auf dem Konto landet. Auch das ist ja dann eine bewusste Entscheidung, die ich treffen kann und sagen, jetzt will ich es aufs Maul kriegen und dann ist es auch für mich okay, tatsächlich das nicht zu gewinnen oder umso befriedigender ist es, wenn man sogar dann mal jemanden da erwischt. Also ich glaube, gerade bei Warzone kommt ihnen diese Sandboxigkeit insgesamt dem Battle Royale-Genre wahrscheinlich sehr entgegen, dass du als Spieler da noch mehr Möglichkeiten hast, deine Herausforderungen zu steuern. Bei klassischem Battle Royale natürlich immer weniger, weil die Karte kleiner wird, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Also das vielleicht als der Gedanke, was so Warzone angeht und warum selbst jemand wie ich halt Warzone ein bisschen spielt. Was diese engen Skill-Gaps angeht, die ihr angesprochen habt, auch in COD, das hat auch einen eigenen Namen, Josh Mankey, hallo, nämlich Tight Skill Matchmaking. Also ne, wirklich eine enge Skill-Range nur zu erlauben im Matchmaking. Und Josh Mankey sagt, das ist super. Weil, was man normalerweise macht in einem Designprozess von einem Multiplayer-Spiel ist, insbesondere wenn es klassenbasiert ist, also mit Klassen, die auch Spezialfähigkeiten haben oder wenn man eine neue Waffe einbaut oder sowas ist, du baust etwas Neues ein und dann testest du es. Und was passiert? Spieler, die besser sind, also mehr Skill haben als andere, die besser irgendwie zielen können, die besser die Karten lesen lernen, die besser die taktischen Zusammenhänge verstehen, die dominieren diesen Test. Ne, du hast irgendwie einen neuen Charakter eingeführt, eine neue Fähigkeit eingeführt, die besseren Leute dominieren den Test. Und welche Schlussfolgerung ziehst du dann daraus als Entwickler? Ah, nee, aber dann ist die Fähigkeit zu stark, wenn man damit so hart dominieren kann. Wir wollen doch nicht, dass die Leute dominieren. Und seiner Meinung nach, und das Lustige ist, unter diesem YouTube-Video gibt es harten und entschiedenen Widerspruch dagegen. Seiner Meinung nach war dann aber Tight-Skill-Matchmaking der Ausweg daraus, weil man sagt, lass die Leute doch dominieren. Ne? Lass doch Leute diese neue Fähigkeit nehmen und alles damit planieren. Dann matchmaken wir sie halt mit dieser engeren Skill-Gap, also mit diesen, ne, dass alle Leute halt ungefähr dann gleich guten Skill haben, dann matchmaken wir sie doch einfach mit denjenigen, die auch dominieren. Und schon haben wir ein Aquarium geschaffen, voller Fische, die sich mit Vorliebe gegenseitig hardcore fressen können und daneben ein zweites Aquarium mit den Deppenfischen, die es halt nicht verstehen, offensichtlich. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber das ist seine Begründung und wie gesagt, er war lange bei Activision auch, ne, für dieses Tight-Skill-Matchmaking. Man wirft einfach die Leute zusammen, die es gut können und man wirft auf der anderen Seite die Leute zusammen, die es nicht so gut können. Aber der entschiedene Widerspruch ist dann ja genau der eure. Ja, aber dann ist es halt die Nulllinie in der Mitte. Kein Spaß.
Ja, und du hast halt diesen, wenn du sowas einbaust, hast du eben diesen harten Meta-Grind. Also das ist auch was, Call of Duty leidet da sehr drunter. Alle spielen zwei Waffen. Ja, weil natürlich, also Menschen sind ja nicht so, dass sie sehen, okay, da stompt jemand mit dieser neuen krassen Waffe. Naja, das werde ich nie erreichen. Ich bleib mal lieber in meinem Bronze-Bracket, ja. Sondern die sehen, okay, bei YouTube alle spielen jetzt diese Waffe, dann mache ich das auch. Ich rasiere damit plötzlich voll, obwohl ich nicht besser geworden bin, aber die Waffe ist halt besser. Und dann auch da, dann wird es einfach wieder zu gleichförmig und alle spielen das Gleiche und so, weil alle gut sein wollen. Also ich verstehe das Argument, weil es auch da, ich werfe heute viele Fragen auf, aber es ist gar nicht so eine triviale Frage, ob ein gutes Balancing heißt, alle Waffen sind gleich gut. Oder ob es Waffen geben darf, die besser sind als andere. Ja, und auch das ist wieder die Frage, für wen machst du dein Spiel? Ja, willst du ein Spiel, das ein E-Sport-Titel ist? Dann solltest du halt dein Balancing darauf auslegen, und das haben sie zum Beispiel mit Halo 5 sehr versucht, das hat nicht funktioniert, dann solltest du dein Balancing darauf auslegen, dass alles halt so balanciert ist, alles super transparent und so, dass es eben nicht dass es eben fair ist, ja, ausgeglichen ist und so weiter, ausgewogen. Ich meine, Spektakel gehört ja dazu. Spektakel gehört zum Multiplayer dazu. Du willst Spektakel haben. Wie verbreiten sich Multiplayer-Spiele? Das sind die Spiele, wo man coolen Kram machen kann, wo man riesige Superwaffen rufen kann, wo man, wenn man lange genug das und das macht, ja, deswegen sind ja die Killstreaks so beliebt. Ich finde sie furchtbar. Aber deswegen sind sie ja so beliebt, weil du halt eine riesen Bombe auf die Map werfen kannst. Das hat dann mit Gleichförmigkeit oft gar, oder mit ausbalancierter Gleichförmigkeit dann oft nichts zu tun, aber es treibt dir die Spieler auf die Server, weil alle Leute das haben wollen und da Bock drauf haben. Also auch die Frage ist alles andere als trivial und hängt halt eben davon ab, Fairness ist nicht der einzige oder Faktor, der darüber entscheidet, ob ein Spiel gespielt wird im Multiplayer oder nicht.
Ich kann dir die Antwort geben darauf, wie Spiele, die halt eher auf E-Sport balancen, das ausgleichen, nämlich wie kriegen die neue Spieler auf ihre Server mit Geld. Nämlich, und das hat hier Josh Mankey auch gesagt, nur in so einem Nebensatz, aber ich gleich so, aha, nämlich, indem man Leuten, die es spielen, sie immer den Vergleich auch erlaubt mit echten, also was heißt echten, mit Pro-Gamern, ne? Also mit Leuten, die es richtig gut können und dann, dass man direkt sieht, okay, halt hier Pro-Gamer XY ist ja nur 5 Ligen über mir und ich kann es erreichen, wie Indy den Gral, ne? Ich kann ihn erreichen. Und dass du dann halt noch dazu fette Turniere machst mit millionenschweren Preisgeldern, dass Leute denken, ey, wenn ich nur lang genug zocke, wenn ich nur lang genug wirklich Valorant grind, also nicht grinde, aber halt spiele, um Erfahrung zu sammeln und besser zu werden, dann kann es eines Tages ich sein, der oder die da sitzt und um diese Millionen spielt. Und das sind dann da die Anreize, weißt du, da geht's gar nicht mehr darum, also es geht schon noch darum, dass es ein gutes Spiel ist, will ich jetzt gar nicht sagen, um Himmels Willen, will nicht Valorant schlecht reden, aber da ist der Anreiz nicht mehr, hey, ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo irgendwie, keine Ahnung, in einer Battlefield-Partie der komplette Irrsinn ausbricht oder wo in Call of Duty nach einer Killstreak irgendwie 5000 Hunde die Karte überfluten, sondern da geht's eher wirklich um diesen sportlichen Ehrgeiz, sagen zu wollen, eines Tages, wenn ich das wirklich gut beherrsche, oder ich habe es auch in Videos gesehen natürlich, wie Leute das gut beherrschen, dann kann ich vielleicht auch mal da mit dabei sein. Was ich auch da einen interessanten Gedanken einfach fand.
Und ich habe eine steile These, warum das bei Valorant funktioniert hat und bei Halo 5 nicht. Bei Valorant hat es funktioniert, weil Valorant ab Tag 1 das zu seinem Image gemacht hat. Das hat von vornherein kommuniziert, wir sind ein Shooter, quasi wie Ivan Drago in Rocky 4, so hieß er doch, also quasi künstlich erschaffen,
schöner Vergleich.
Um Konkurrenz zu Counter-Strike zu sein. Zu uns gehen die Leute, guck dir hier, diese ganzen Streamer, Shroud und so weiter, diese ganzen super krassen Shooter-Streamer, die spielen unser Spiel, weil wir sind was für ambitionierte Leute, die die Karriere machen wollen, ja, die E-Sport geil finden und so weiter. Halo 5 hat genau das probiert. Genau das, hat genau gesagt, wir sind von alle Trailer, Halo 5 Multiplayer, hast du halt riesige Events, riesige Preisgelder. Microsoft hat da so viel Geld in die Hand genommen und die ganzen Halo-Turniere veranstaltet und so. Es hat nicht funktioniert, weil, ne, du musst immer mit bedenken, so eine, die wenigsten Menschen, die Shooter oder generell Multiplayer spielen, machen das, weil sie die weltbesten Turnierspieler sein wollen. Und bei Halo ist dieser E-Sport zwar aktiv, aber er ist nicht das, was die meisten Menschen interessiert an Halo. Halo ist in seiner Grund-DNA, wie es ursprünglich war, Halo 2 ist ein Partyspiel. Das ist was, das hast du gezockt mit Kumpels auf der Couch, Xbox miteinander verknüpft, und dann ist man da durch diese Level gelaufen. Und das war der Geist, den sie bei Halo 3, das ja dann größtenteils online gespielt wurde, total verstanden haben. Halo 3 war ein Sandbox-Multiplayer-Shooter. Und deswegen ist es für viele Leute der absolute Gipfel von dem, was Halo im Multiplayer gemacht hat. Das war einfach nur Spaß. Das war balanciert, es hatte Matchmaking, aber es ging drum, mit deinen Freunden zusammen im Warthog Quatsch zu machen. Und du hattest Matches, wo der absurdeste Unsinn passiert ist. Das war, was das ins Zentrum gerückt hat, was Halo 3 ins Zentrum gerückt hat. Und Halo 5 nicht. Und Halo 4 auch nicht. Halo 4 wollte viel zu sehr sein wie Call of Duty, hatte Loadouts und so weiter. Halo 5 wollte viel zu sehr sein wie Counter-Strike, Competitive Call of Duty. Und erst Halo Infinite hat wieder verstanden, was in Halo Multiplayer für die Leute eigentlich interessant macht. Deswegen war es so gut. Es hat halt nur keine Progression und es kommen keine Updates, aber es war von der Idee so gut. So, jetzt bin ich still. Sorry, Phil, du wolltest noch was
einlassen. Nee, ich finde das ganz interessant. Was ich jetzt so raushöre, ist, es zeichnet sich ja schon ab, dass es eine Grenze gibt, ne, in die Richtung den kompetitiven Bereich, wo es den Leuten auch sehr wichtig ist, die Balance, dass sie nicht gematcht werden gegen Leute, die deutlich besser sind. Und auf der anderen Seite diese eher Sandbox-artigen Sachen, die eher ganz klar für ich will einfach Spaß haben gemacht sind, wie in Battlefield zum Beispiel. Wenn in Battlefield kann ich mich in Panzer setzen und einem Infanteristen ins Gesicht schießen, der sich nicht wehren kann, weil er keinen Raketenwerfer dabei hat, da ist ja schon die Balance von Haus aus in einem 1-gegen-1-Gefecht nicht so gegeben, weil es Situationen gibt, wo du einfach gewinnst, weil gerade die Sandbox dir in die Hände spielt, ne? Und Battlefield hatte, glaube ich, nie den Anspruch, großen E-Sport zu sein oder so. Und ich glaube, dass zum Beispiel viele dieser Raid-Shooter, die jetzt aktuell wieder werden, haben das auch nicht. Ein Hunt-Showdown oder auch ein Escape from Tarkov oder sowas. Die sind von Haus aus nicht so ganz so ausbalanciert, weil sie eher sagen wollen, mach doch hier, was du willst, ne? Hier können auch Leute mit hohem Skill mit Leuten gematcht werden mit niedrigem Skill. Die sind dann halt zum Beispiel solo unterwegs statt in Duos oder so. Und das wird ausgeglichen dadurch, dass sie eben keinen Teamkameraden dabei haben. Aber ich kann in Hand Showdown auch sagen, ich gehe auf die Map, ich farm irgendwie so viele KI-Gegner und NPCs, wie ich irgendwie Bock habe. Und wenn es mir zu heiß wird, ziehe ich mich zurück und extracte von der Map runter, weil ich keine Lust habe auf ein PvP-Gefecht. Also es gibt mir als Spieler ja die Agency zu sagen, ja, ich gehe dem eher aus dem Weg oder ich gehe methodisch vor oder ich hole mir ein Quatsch-Loadout und baue nur Blödsinn auf dem Server. Und damit hast du ja keinen Spaß in einem Counter-Strike. Das funktioniert so nicht. In Counter-Strike spielst du, weil du kompetitiv bist und weil du besser werden willst und weil du Diamond werden willst oder so. Und das Interessante dabei ist, ich könnte euch nicht sagen, was davon jetzt Call of Duty ist. Weil einerseits hat Call of Duty ja einen E-Sport. Es gibt die Call of Duty League, aber es kann mir doch niemand erzählen, dass jetzt für die meisten Call of Duty-Spieler da der E-Sport-Anspruch das ist, weswegen sie es spielen. Und da gibt es dann, deswegen irgendwie ist es so gefangen, ne, in dieser Diskrepanz. Einerseits, ja, es will kompetitiv sein und es gibt den E-Sport, aber auf der anderen Seite gibt es diese riesige, überwältigende Masse eigentlich an Leuten, die spielen es halt for fun, wegen den Killstreaks, weil irgendwas in die Luft fliegt. Was Timmy gesagt hat, ne, weil sie halt mal irgendwie auch die Juggernaut-Suit anziehen wollen und mit der Minigun den ganzen Server abrasieren wollen. Und das hat ja nichts mit kompetitivem Spielen zu tun, wenn man ehrlich ist. Also irgendwie sitzt da Call of Duty für mich auch zwischen den Stühlen.
Und deswegen ist die Frage so wichtig, für den, wen du es entwickelst. Ja. Bei Halo 5 haben sie ja sich sogar damit gebrüstet, dass sie gesagt haben, guck mal hier, wir haben die größten E-Sport-Profis der Halo-Welt. Und mit denen haben wir zusammen das Spiel designt. Jetzt haben die auch durchaus gesagt, okay, also diese Profis haben sich auch beschwert, dass halt viele Entscheidungen anders getroffen wurden, als sie es getan hätten. Aber ich glaube, das ist manchmal der falsche Weg. Mhm. Oder Rainbow Six ist genau das, ist auch ein Thema. Das ist ein Riesenstreitpunkt in der Community von Rainbow Six, weil immer wieder die Frage ist, quasi mit welchem Maßstab balancierst du Rainbow Six Siege? Ein Spiel, das so kompetitiv ist. Machst du es, um das Pro-Level-Game zu stärken? Ja, das war, da haben sie zum Beispiel bestimmten Charakteren Granaten weggenommen und hat die Gadgets verändert und so weiter, weil sie gesehen haben, auf dem Pro-Level führt das sonst zu Disbalancen. Kann aber auf einem Casual-Level, also Casual ist bei Rainbow Six ein großes Wort, ja, also auf dem, sag ich mal, ambitionierten Amateur-Level dazu führen, dass es weniger Spaß macht, weil Buck ist einfach jemand, der hat eine Schrotflinte und der hat eine dicke Wumme. Warum hat denn der jetzt keine Granaten mehr? Der ist doch der Inbegriff von, okay, damit schieße ich eine Schneise in eine Karte rein. Der macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Oder warum auf dem Pro-Level zum Beispiel, ich glaube, IQ ist es mit dieser Drohne, die durch die Wände schauen kann, ne? Mit diese elektrischen Geräte sehen kann. IQ hat dann keine eigenen Granaten mehr oder so, weil sie halt mehr im Team gespielt werden sollte. Ja, weil du halt ansagst, da und da ist ein Gerät, mach das bitte weg, Kollegen. Was natürlich was ist, was auf einem Amateur-Level nicht so funktioniert, weil die Leute nicht so koordiniert zusammenarbeiten. Also so ein Unterschied kann das manchmal mir das alles erklären lassen. Ja.
Es geht so weit, dass es zwei unterschiedliche Spiele sind im Endeffekt. Du hast ein kompetitives Rainbow Six, das mit dem, was du und ich feierabends spielen, gar nichts zu tun hat. Nicht mal ansatzweise. Nicht von den Taktiken, nicht von der Art, wie die Leute vorgehen, nicht von der Art, wie die Matches ablaufen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Und ein Aspekt, weil du Battlefield angerissen hast, ich finde, Battlefield illustriert ganz gut, dass Multiplayer-Shooter auch funktionieren können, wenn das Skill-Based-Matchmaking sehr, sehr lose ist. Also ich weiß gar nicht, ob Battlefield ein SBMM hat, aber in meiner Erfahrung, also zum Beispiel bei Battlefront 2, wo ich ja irgendwie 600 Stunden oder so reingesteckt habe, da warst du am Ende, und das, also ich will jetzt nicht braggen, aber ich war halt meistens ganz oben in der Spielerliste, ja, also im Scoreboard. Und ich hab es sehr genossen, nicht weil ich gerne Noobs stompe, das mache ich nicht gerne. Darum geht's mir überhaupt nicht. Wenn ein Spiel langweilig wird, weil man immer gewinnt, das ist ja öde, ja, dann spiele ich es nicht mehr. Aber bei Battlefront hatte ich das Gefühl, das ist mal ein Multiplayer-Spiel, das kann ich meistern. Da bin ich irgendwann, habe ich einen Punkt erreicht, wo ich mit mir zufrieden sein kann, wo ich einfach sagen kann, hey, das habe ich raus. Ich weiß, wie man als Imperator Palpatine gewinnt, ja. Versus League of Legends oder Rainbow Six, wo du 3000 Stunden spielen kannst und du kriegst trotzdem immer noch die ganze Zeit auf die Mütze. Und das ist auch potenziell super frustrierend. Das kann dazu führen, dass du keine Lust mehr hast auf ein Spiel. Wenn du spielst, um dich gut zu fühlen, um dich kompetent zu fühlen, kann Matchmaking sogar dazu führen, dass du dich nicht kompetent fühlst. Dass du dich immer mal gut, mal schlecht fühlst, eigentlich immer so ein bisschen unterlegen, weil so sind wir Menschen. Wir achten mehr auf unsere Fehler als auf unsere Stärken. Wenn du an einem Abend ein Match super gewonnen hast und vier verloren hast, erinnerst du dich nicht an das eine, das gut lief. Ja, Handabende können so frustrierend sein, obwohl das Spiel fantastisch ist, obwohl das Matchmaking gut funktioniert. Und du denkst danach so, ich bin der schlechteste Shooter-Spieler der Welt, obwohl du auf einem super hohen Niveau spielst. Das ist auch Matchmaking. Also, ich finde, es ist so schwierig, ein Matchmaking so zu skalieren, dass es die Leute langfristig motiviert und sich fair anfühlt.
Ja, und dann kommt ja bei manchen Spielen noch die dazu, dass halt diese Klassen- und Charakterwahl ja auch sehr wieder deine individuellen Fähigkeiten bedienen kann. Ich hatte das bei Overwatch. Ich habe super gerne Overwatch gespielt, kompetitiv in der höchsten Liga, nein, Quatsch, halt casual einfach so, weil ich Torbjörn so mochte, diesen Zwerg, der halt seinen Geschützturm aufstellen kann. Und da hat er halt noch so eine Kanone, die entweder eine sehr hohe Reichweite hat, was super ist, oder so einen Shotgun-Modus für den Notfall, falls jemand zufällig um die Ecke biegt, wo deine Kanone gerade steht und du. Also, das war ein Charakter, der taugt mir total, weil ich habe dann irgendwann gelernt, so auf den Karten, wo stelle ich die Kanone am besten hin, dass Leute sie nicht gleich sehen, dass sie erwischt, stelle ich sie hinten auf diesen Schlitten, den wir durch den Level bewegen, damit sie durch den Level mitfährt sozusagen, kann ich schnell zwischen der Kanone wechseln und meinem Reparaturding für den Geschützturm, ne, damit ich halt gleichzeitig irgendwie schießen und reparieren und dann wieder schießen und so. Also, hat mir riesen Spaß gemacht, aber es ist halt dieser eine Charakter, den ich gut spielen kann. Alle anderen Charaktere von Overwatch, zumindest damals irgendwie, ich war furchtbar. Als Tank kannst du mich wegschmeißen. Also, das ist halt wirklich diese eine Figur, die mir sehr entgegenkommt. Aber wie soll das jetzt mich denn matchmaken? Also ich kann ja auch nicht immer davon ausgehen, dass ich den Zwerg kriege. Das ist mal das eine, ne? Weil Klassenwahl ist ja vor der Partie halt, ne? Wer zuerst kommt, mal zuerst, ne? Wir können ja nicht alle den Zwerg spielen. Also wie blöd wäre es auch, wenn das alle machen würden, weil dann wäre es auch relativ langweilig. Also wenn ich dann in eine andere Klasse wechseln muss, dann habe ich keinen Spaß, aber weil dann bin ich wieder so unterlegen und dann muss ich mich wieder rein frustrieren, weil ich halt einfach nicht weiß, wie man mit Pharah fliegt und Raketen verschießt. Also nochmal ein zusätzlicher eine potenziell zusätzliche Frustebene, wenn du halt mit so einem Spiel anfängst und dich in einen Charakter so rein verliebst, sozusagen, auch von deinen Fähigkeiten her. Wenn du das dann länger spielen möchtest, wird es halt dann auch wieder dröge. Also so war's dann auch bei mir mit Overwatch, ne? Ich konnte halt den einen ganz gut. Ich konnte hier noch diesen Bastion, ne, der sich so selber in Geschützturm verwandeln kann, den fand ich auch ganz gut, weil da muss man nichts tun, sondern nur stehen irgendwo und schießen. Liebe es. Aber je länger ich es gespielt habe, desto langweiliger wurde es dadurch auch für mich, weil ich konnte halt die beiden, die anderen kann ich nicht, aber irgendwie matcht das mich dann trotzdem irgendwie, nachdem ich gewonnen habe, wieder so höher, dass ich dann irgendwie frustriert bin und dann habe ich aufgehört. Dann hat Overwatch für mich keinen Spaß mehr gemacht.
Ja, weil es gibt zu viele Variablen, dass Matchmaking immer gut funktionieren kann. Ich glaube, jeder Online-Shooter hat zu viele verschiedene bewegliche Teile, als das Matchmaking alles davon berücksichtigen kann. Sonst wäre das Matchmaking ein irrsinnig riesiger Code, an dem wahrscheinlich hunderte von Leuten arbeiten müssten. Und es ist ja, ich finde gerade Battlefield ist da auch so ein Beispiel dafür. Würde jemand, der jetzt in Battlefield 2042 diesen unsäglichen Stealth-Helikopter die ganze Zeit spielt, ne, mit dem schwebe ich steige in den einen, schwebe über der Map, drück die linke Maustaste runter und ich kriege einfach Kills. Es ist einfach so.
Du musst das hier an der Stelle,
Ja, das ist gut. Zumindest vor dem Nerf des Hubschraubers war es so. Ich konnte einfach da nur Kills einsammeln und mit viel Pech hat mich dann mal jemand vom Himmel geholt. Wird so jemand und seine Kills dann zum Beispiel genauso berücksichtigt wie jemand, der nie in ein Fahrzeug einsteigt und versucht als Infanterist auch seine Kills zu machen, vielleicht aber viel besser spielt und dann halt auf die Hälfte oder ein Drittel dieser Kill-Counts kommt, wie jemand, der dann billig mit dem Hubschrauber rumfliegt die ganze Zeit und nicht eine einzige Sekunde zu Fuß auf dem Boden verbracht hat. Ne, wie würde dann Matchmaking sagen, naja, der und der, die sind ungefähr gleich, die matche ich jetzt zusammen. Es gibt ja gar keinen Common Ground zwischen den beiden Spielertypen. Ne, und so ist es bei dir ja auch dann gewesen mit Overwatch. Mhm. Ne, was weiß Blizzard darüber, wie gut du eine Diva spielst in Overwatch? Ja, nichts. Gar nichts. Ja, also,
genau.
Ja.
Das ist halt, ne, wir haben mittlerweile ein Matchmaking, das mit so vielen Variablen arbeiten kann und so weit weg ist von dem, weiß ich nicht, ursprünglichsten Win-Loss-Ratio. Und trotzdem kann man so bestimmte Sachen nicht richtig abbilden. Zum Beispiel war auch das, was du ansprichst, Micha, mit Torbjörn, da geht es ja auch nicht nur um, kannst du den gut spielen? Also, wenn du dir so Videos anschaust, wie man in Fighting Games anfangen soll, dann sagen dir viele Profis niemals, 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 fang niemals mit den Charakteren an, die Meta sind, die am besten sind. Such dir eine Figur für Street Fighter oder sonst, die du am coolsten findest. Weil so verliebt man sich in ein Spiel. Wie verliebt man sich denn? Das ist auch das, was viele von diesen wir wollen E-Sport-Titel sein Sachen nicht verstehen. Wie verliebt man sich denn in einen Multiplayer so, dass man ihn am Ende sogar als E-Sport spielt? Ja, indem man mit dem E-Sport anfängt. Ja, man spielt Warcraft 3 im Multiplayer, weil es halt voll Bock macht, diese, keine Ahnung, Orks gegen die Menschen zu schicken und Dunkelelfen, weil es halt ein High-Fantasy- Traum ist, was man da spielen konnte in Warcraft 3 und nicht, weil es halt ein guter E-Sport-Titel war 2002 oder 3 oder so. Und so ist es auch bei den Charakteren. Ja, wenn du jetzt gerne Torbjörn spielst und der ist aber absolut nicht Meta und du wirst dann die ganze Zeit in Matches geworfen, wenn du besser wirst, wo du halt merkst, okay, dieser Charakter ist einfach nicht gut, dann hast du keinen Spaß mehr am Spiel. Und was du eigentlich bräuchtest, wären Matches, wo du einfach ein bisschen Torbjörn spielen kannst. Lockermäßig deinen Spaß hast. Und es kann sein, dass, damit das funktioniert, du eigentlich ein bisschen unter deinem Niveau spielen musst, weil der Charakter halt vielleicht schlecht ist oder so. Aber das berücksichtigt ja kein Matchmaking. Aber es kann das sein, was für dich halt über Spaß und Nicht-Spaß entscheidet, weil du halt einen bestimmten Charakter cool findest und eigentlich nur den gut spielen willst. Und das hat was anderes, hat dann nichts unbedingt damit zu tun, ob das alles ausbalanciert ist, sondern du müsstest eigentlich ein Matchmaking haben, das dir nur Matches liefert, wo du mit Torbjörn Spaß hast.
Cool, als eigene Liga.
Das beißt sich dann wieder mit dem Matchmaking von anderen Menschen, weil die wollen ja auch Spaß haben. Und Die wollen auch nicht nur in Matches reingeworfen werden, wo sie von diesem einen Torbjörn-Fan auf der Welt platt gemacht werden die ganze Zeit, ja.
Das erinnert mich gerade an diesen Moment. Wir haben ja früher, als For Honor neu war, relativ viel For Honor gespielt, Dimi, du und ich.
Ja.
Und ich bin Jahre später, auf einmal hat mich ein Rappel gepackt, ich weiß nicht warum, und ich war so, For Honor war eigentlich ganz cool, das installiere ich mir jetzt wieder. Und bin einfach nach Ewigkeiten wieder in dieses Spiel gestolpert und habe dann bemerkt, dass das Matchmaking die Zeit, in der ich nicht da war, überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, ich habe mir so einen Ritter ausgesucht, bin in eine Arena rein, schaue meinen Controller an und überlege gerade noch so, wie ging nochmal blocken? Und in dem Moment hackt mich der Gegenüber mit so einer Zwölfer-Kombo einfach zu Klump.
Entschuldigen Sie, Sir, ich überlege noch, wie ich blocke.
Ja. Es war so, das Spiel hat einfach da weitergemacht, wo ich aufgehört hatte, aber ich war vollkommen raus. Ich kannte die neuen Helden nicht, ich hatte das Control-Scheme, wie gesagt, vergessen und ich hätte irgendwie nochmal irgendwie gegen Bots spielen müssen, aber das Matchmaking war da in dem Moment so unbarmherzig, weil es mich halt wieder gegen Ränge gematcht hat, wie ich damals aufgehört habe, dass ich gedacht habe, boah, nee, da bin ich jetzt gleich wieder raus. Das ist jetzt so abschreckend hier. Das ist mir alles zu viel. Hab viel zu viel verpasst. Und dann war was für mich vorbei. Wegen Matchmaking.
Ja. Ein Josh Mankey-Punkt, den ich vielleicht noch einwerfen würde.
Dieser Josh
Mankey. Ja, der kommt immer wieder. Er kommt immer wieder aus dem Gebüsch und wirft einen Matchmaking-Punkt ein an der Stelle. Nein, ist nur ein simpler. Ihr hattet ihn auch schon angesprochen. Oder er spielt ja auch eine wichtige Rolle. Ist einfach, wie schnell und präzise ist denn ein Matchmaking oder beziehungsweise ein Skill-System, um mich einzuschätzen? Ne? Also wie lange darf es brauchen, um mich in eine Schublade zu stecken? Ist der Typ gut oder nicht? Und die erschwerte Dimension, die halt dann dazukommt, ist zumindest laut Josh Mankey, es muss super schnell gehen. Eigentlich muss dein Skill-System dir schon, also im Idealfall nach dem ersten Spiel sagen, der Typ ist gut, die da drüben ist noch besser und die fünf da hinten kannst du gleich in die Bronzeliga absteigen lassen. Ne? Also es muss direkt dir eine Einstufung geben können, um dich auch direkt gut matchmaken zu können. Je länger dieser Prozess dauert, je mehr gemessen werden muss, ne? Wenn dann monatelang du erst Valorant, sagen wir mal, als Beispiel spielen müsstest, damit du vernünftig in Partien reingewürfelt werden kannst, das wäre ein großer Fehler, weil dann ist halt die Gefahr sehr hoch, dass du in der Zeit frustriert aufhörst oder gelangweilt aufhörst oder sonst was. Je schneller ein Matchmaking-System ist, je schneller ein Skill-Mess-System ist, so muss man sagen, desto besser. Und deswegen gibt's ja beispielsweise in Valorant, ne, du kannst dann irgendwie ab Account Level 20 diese Platzierungsrunden machen, 5 Platzierungsmatches für Ranked, dann ist dein Skill erstmal eingestuft und ab da kannst du dich natürlich dann weiter hocharbeiten. Aber auf jeden Fall eine niedrige Hürde setzen. Du kannst es erst mit Level 20 machen. Das heißt, du musst das Spiel kennen, um das überhaupt tun zu dürfen. Aber dann muss es schnell gehen. Das fand ich noch einen ganz interessanten Aspekt, weil der ja noch mehr Entwicklerköpfe explodieren lässt. Ich habe ein Spiel, was hochkomplex ist, was sehr viele Variablen hat, wie wir es ja besprochen haben. Im Idealfall noch ein Klassensystem, im Idealfall noch ein Unlock-System, wo dann Leute noch mit sehr unterschiedlichen Unlocks und Loadouts gegeneinander kämpfen. Und dann soll ich innerhalb von 5 Partien oder noch besser innerhalb von einer Partie sagen, was eine spezifische Person an Können hat, leck mich, hier ist ein Serverbrowser. Also das ist dann das ist unmöglich.
Das ist ja komplett Usus bei kompetitiven Spielen. Ich kenne kein einziges von League of Legends über Siege bis zu ist egal was. Es sind immer zwischen 5 und 10 Placement-Matches, eigentlich immer. Du hast nie mehr als 10 Placement-Matches und danach sagt dir das Spiel, du bist Gold, du bist Bronze, du bist Platin. Ne? Also das ist schon sehr schnell.
Ja, und das ist ja dann, wenn es Ranked gibt, ne? Wenn du halt so ein softes SBMM hast, das im Hintergrund läuft, ne? Die Blackbox, wo du gar nicht weißt, wie sie dich einstuft in vielen Spielen, da weiß man es ja nicht. Hat das Ding in Call of Duty mich jetzt schon eingeschätzt gehabt nach einer Runde? Bin ich hier immer noch im Topf? Werde ich immer noch beobachtet? Ja, keine Ahnung.
Und nach welchen Kriterien bewertet es mich? Ne? Also das ist ja auch was, deswegen wird ja auch von Entwicklerseite so unglaublich ungern über Matchmaking gesprochen, weil oft die Angst da ist, naja, wenn wir das alles offenlegen, dann ist es ja einfacher, das zu manipulieren. Siehe zum Beispiel in Call of Duty dieses Reverse-Boosting. Das war bei Modern Warfare 2019 ganz, ganz übel. Da haben einfach Leute absichtlich ein paar Wochen sich hingesetzt und nur verloren. Also sie sind ohne Gegenwehr in die Gegner reingerannt und haben sich so schlecht gespielt, dass das Matchmaking gesagt hat, ja, okay, du bist halt der absolute Napf. Und dann als sie halt in dem möglichst niedrigen Rang waren, haben sie ihren Stream angeschmissen und haben gesagt, so, jetzt zeige ich euch meine 100er Killstreak. Und haben die dann natürlich bekommen, weil sie halt gegen die schlechtestmöglichen Leute gespielt haben. Also diese Art von Manipulation ist da halt möglich.
Auf welche Ideen Leute kommen, um ein Multiplayer-Spiel gewinnen zu können? Ist ja schon wieder eigentlich ein, krass, ne? Ein Mahnmal an menschliche Kreativität eigentlich. Ein positives Mahnmal. Gibt's da ein Wort für? Ein Denkmal. Das ist das, was ich eher meine. Aber ja, klar. Und klar, wenn ich weiß, wie es funktioniert, versuche ich es zu bescheißen. Das ist ja auch im echten Leben so bei allem, was man macht. Deswegen ist es ja auch gut, dass vielleicht das dann nicht zu sehr offen gelegt wird, weil du kannst ja natürlich auch, gerade wenn ich jetzt, sagen wir mal, hypothetisch gesprochen Cheat-Entwickler wäre, könnte ich ja auch sagen, hier ist ein Cheat-Ding, was ganz spezifisch im Spiel irgendwie manipuliert, wie eure Mausbewegungen vom Server wahrgenommen werden, damit der Server denkt, ihr zielt viel langsamer, als ihr eigentlich in Wirklichkeit zielt. Und deswegen werdet ihr dann so oder so eingestuft. Fiktives Beispiel, ich bin kein Cheat-Entwickler, ruft mich nachher an. Aber ne? Dass je mehr du Möglichkeiten zur Manipulation offen lässt, desto mehr werden sie genutzt. Ja, ist leider so. Ich sag's dir, Dimi hat vorher noch gesagt, wir müssen über das Menschliche sprechen. Menschen sind immer schwierig. Ist denn jetzt, ne, Phil, du schuldest uns auch noch, was denn deine bevorzugte Methode ist des Matchmakings. Ist denn jetzt der Serverbrowser die Lösung der Probleme? Einfach weil ja früher, ne, ich hab's am Anfang natürlich lustig gemeint, aber der Serverbrowser, den es ja auch noch in Spielen gibt, vielleicht sogar parallel zu einem Matchmaking, ist ja deine Möglichkeit der Kontrolle. Ne? Du musst nicht nach Playlists matchmaken, sondern du kannst einfach gucken, was wird wo gespielt, worauf habe ich Bock. Vielleicht heißt der Server auch noch Casual, hier dürfen auch Noobs mit rein. Vielleicht ist es ein Trick von Leuten, um dich in Ruhe stompen zu können. Kann natürlich auch immer sein. Aber dann gehst du halt wieder raus und suchst einen neuen Server. Ist der Serverbrowser die Lösung?
Also für mich persönlich nicht. Und das sage ich als jemand, der eigentlich persönlich sehr viele gute Erinnerungen an Serverbrowser hat, aus den Zeiten von Battlefield 2 und so weiter und so fort. Ich glaube, dass ein gewisses Maß an Skill-Based Matchmaking der richtige Weg ist. Und zwar auch eben, um Leute mitzunehmen auf diesen Weg, die nicht so tief drin stecken, die nicht sich so sehr damit auseinandersetzen wollen. Und weil ich auch glaube, dass ein Serverbrowser teilweise Leute ausschließt, die eben nicht sich durch eine Reihe von Servern mit missverständlichen Namen und komischen Dingen durchklicken wollen und 12 Server ausprobieren wollen, bis sie dann was finden, wo sie sich heimisch fühlen. Ja, das ist gut für bestimmte Communities und ich glaube auch, dass es einen Hybrid geben kann. Also ein Quick Match und ein Server-Browser-System schließen sich gegenseitig nicht aus. Ich finde, dass es viel von zum Beispiel dem Battlefield-Community-Building ist verloren gegangen ohne das Rental-Server-Programm. Das müsste eigentlich wieder zurückkommen. Aber für diese, ich sage jetzt mal, und ich meine das in gar keiner Weise abfällig, weil ich da mich selbst dazu zähle, für dieses Casual am Abend eine Runde spielen, ich will einen Button, wo ich draufklicke und dann kann ich losspielen. Das brauchen Spiele und dann erwarte ich auch, dass es hinter diesen Button halbwegs fair zugeht. Aber, und das ist eben eine große Sorge bei Call of Duty gerade, auch für Modern Warfare 2, das ja dieses Jahr dann rauskommt, es darf niemals zu strikt werden. Es darf niemals so sein, dass ich immer nur wochenweise das Gefühl habe, hey, das ist einfach nur ein Turnier nach dem anderen und ich schwitze. Ich schwitze einfach abends vorm Rechner, weil ich nicht mehr hinterherkomme. Diese Balance müssen sie finden. Aber ich glaube nicht, dass SBMM weggehen sollte. Das glaube ich einfach nicht.
Zustimmendes Schweigen.
Ich stimme dem zu. Also, was ich rausgehört habe, ist, alle Spiele sollten es so machen wie Hunt Showdowns.
Ja, ist komisch, ne?
Ja, weil Hunt Showdown ist das beste Spiel der Welt. Quote me on that.
Es ist komisch. Immer wenn ich mit euch podcaste, endet es immer auf der Note, spielt Hunt Showdown. Ich denke, es ist Zufall einfach, dass wir immer an den Punkt kommen.
Hunt Showdown hat wirklich ein gutes Matchmaking. Das ist das Problem. Es ist kein reiner Joke. Es hat wirklich ein gutes, ja.
Aber da beim Matchmaking bei Hunt Showdown ist es doch auch wichtig, wie du dich im Teamplay verhältst, oder? Also, ist natürlich jetzt auch in Spielen wie Rainbow Six wichtig, oder? Halt in anderen teambasierten Spielen, Valorant und Co. Aber selbst dann, wenn du random mit Leuten zusammenspielst, hast du ein gutes Teamplay-Erlebnis? Kann das denn per Skill-Based Matchmaking auch Teamplay-Skill messen?
Was Hunt macht, ist, es nimmt einen Durchschnitt aus dem MMR-Rating aller Leute, die mitspielen. Das heißt, wenn du 2 5-Sterne-Leute hast, und eine 2-Sterne-Person, es gibt 6 Sterne an MMR, also 6 ist das höchste, dann wirst du nicht auf ein 5-Sterne-Spiel spielen, sondern es quasi reduziert den Anspruch, weil eine Person in eurem Team nur ein 2-Sterne-Ranking hat. Das macht es schon, aber es bemisst eigentlich, glaube ich, nur deine Kampfleistung, oder Phil?
Ja.
Also ich habe zumindest den Eindruck, man steigt sehr schnell in dem MMR, das finde ich auch cool daran, aber eigentlich steigt man hauptsächlich dadurch, dass man Kills macht.
Genau, das ist auch ein besonderer Kniff, glaube ich, den es so oft in den meisten anderen Shootern nicht gibt. Wenn du erfolgreich spielst, also ich kann 5 Handmatches hintereinander, gehe ich rein, krieg meine Beute, extracte mit der Beute, erfolgreiches Match, viel XP verdient, viel Geld verdient, wirkt sich nur minimal oder gar nicht auf mein Rating aus, gehe in ein Match und erschieße 8 Leute und verliere dann die Runde, werde ich hochgerankt. Weil Hunt sagt, naja, dein Schießen, also deine Präzision und wie du andere Leute einfach platt gemacht hast, war schon sehr auffällig. Deswegen lieber gegen andere Leute, die auch so gut schießen in Zukunft. Da kommt eben das wieder ins Spiel, ne, dass halt Hunt ist so eine Sandbox, die man auf sehr viele Arten spielen kann. Und deswegen funktioniert es da auch, dass gute Leute mit etwas schlechteren Leuten gematcht werden, nur dann eben als Solos. Ne, weil dann das Spiel sagt, du bist sehr gut, also spielst du allein gegen schlechtere Leute, die aber im Zweierteam sind, was das so ein bisschen ausgleicht, weil du diesen Nachteil hast, dass du in der Unterzahl bist. Und das können halt andere Multiplayer-Shooter so nicht machen, ne, weil Multiplayer-Shooter traditionell in Teams gespielt werden, in 2 großen Teams. Und diese Extraction-Shooter wie Hunt ja noch ein halbwegs neues Phänomen sind.
Mhm. Das heißt, eigentlich ist das Matchmaking gar nicht so gut. Was ich aber bei Hunt mag, ist, dass es nicht so eine große Rolle spielt wie bei anderen Shootern. Weil es gibt selbst Profis, die sagen, Hunt macht eigentlich am meisten Spaß auf 3 von 5 Sternen. Also da, wo sich man sieht sogar im Spiel eine Verteilung der Leute. Und die meisten Leute pendeln irgendwo zwischen 3 und 4 von 6 Sternen. Und da ist ja das reine Schießen können gar nicht immer das Wichtigste, weil Hunt halt Hunt ist. Du kannst auch als jemand, der einfach jemandem eine Falle stellt, wenn das halt ein 6-Sterner ist, der da reinläuft, ist er halt hinüber. Und wenn du halt wirklich 6 Sterne bist, da bist du dann im Bereich, wo Hunt vor allem Meta gespielt wird, wo du immer dieselben Uppercut und was ist es noch, Mosin-Spieler oder was weiß ich nicht alles findest. Da hast du auch diese typischen Probleme, die Call of Duty auch hat, dass es sehr wenige Waffen gibt, die von den meisten gespielt werden und so weiter und so fort. Ja, das kann mir egal sein, weil ich bei Hunt gar nicht 6 Sterne werden will. Ja, es gibt so viele andere Sachen, die mich belohnen und beschäftigen, dass eigentlich bei 3, 4 Sternen ist man eigentlich voll zufrieden. Und da hast du genau das. Du findest Matches, wo du haushoch überlegen bist. Und du findest Matches, wo du komplett fertig gemacht wirst.
Ja.
Und dann damit hast du diese Geschichten, die du erzählen willst. Und es funktioniert.
Eine Ode an Hunt Showdown. Damit muss ein guter Podcast enden. Tut aber nicht, denn ich habe noch eine Lösung für euch, die ich gelesen habe. Dort, wo man immer Weisheit und Wahrhaftigkeit liest, nämlich in den YouTube-Kommentaren. Allerdings unter den YouTube-Kommentaren von einem GDC-Vortrag. Das heißt, wo Leute tatsächlich kommentieren, die an Videospielen arbeiten. Also hoffe ich. Das heißt, da hat jemand geschrieben, unter so einem Matchmaking-Vortrag von Josh Mankey, ja, pass auf, aber ich arbeite auch gerade an einem PvP-Multiplayer-Spiel und meine Lösung wäre vielleicht ein Schwierigkeitsgrad-Regler. Ne? Was will ich jetzt vom nächsten Multiplayer-Spiel, so wie man es klassisch aus dem Singleplayer kennt, wenn ich Bock auf Casual habe, dann drehe ich das Ding einfach runter, dann spiele ich halt gegen Leute auf meinem Niveau oder vielleicht gegen Leute, die ein bisschen drunter sind, ne? Also je nachdem, wie ich halt gerade drauf bin. Und je mehr Anspruch ich möchte, drehe ich das hoch, bis auf Anschlag ich überhaupt keine Chance mehr habe, weil ich dann zusammengemixt werde mit Leuten, die gegen Leute wie mich spielen, wenn sie Casual einstellen. Das fand ich einen sehr coolen Gedanken einfach. Vielleicht eine kurze Abstimmung, wie ihr das fändet, ein Schwierigkeitsgrad oder ein, sagen wir mal, das möchte ich von der nächsten Partie haben, Regler für Multiplayer.
Also finde ich ein wahnsinnig interessantes Konzept. Ich würde es gern mal sehen. Ich würde es auch gern mal erleben, weil davon habe ich noch nie gehört. Die Frage wäre, wie kriegst du Leute dazu, auf diesen ich möchte es jetzt schwer haben Regler auch zu gleichen Anteilen hochzudrehen, weil das jetzt so klingt, als wäre natürlich auf leicht zu drehen das, was die meisten Leute machen würden. Und dann reicht ja der Pool nicht mehr aus, um die Leute miteinander dann auch zu matchen. Ja. Man könnte natürlich überlegen, ne, ich stelle es mir jetzt oft besonders schwer, dann kriege ich aber auch für jeden Abschuss oder für jedes Level, was ich aufsteige, extra. Also ich kriege irgendwie Boni, weil ich es mir schwer mache, also einen Risk-Reward-Faktor. Finde ich total spannend.
Cosmetics, einfach ein Clowns-Kostüm, wenn du immer nur auf Super Hardcore spielst, alle, oder ein Bananenkostüm, haben wir gelernt aus Fortnite, dann läuft das.
Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es einen Interessenskonflikt gibt, wenn die Leute, die neu sind im Spiel, sagen, ach, ich möchte es lieber leicht haben. Und die Leute, die halt schon 300 Stunden haben, sagen, ich möchte es auch leicht haben. Und dann werden sie doch wieder zusammen gematcht. Und die Leute, die es leicht haben wollen, haben es dann nicht leicht, weil sie trotzdem, also ich glaube, das wäre sehr schwer, zueinander zu ins Verhältnis zu setzen.
Du matchst ja über Kreuz, ne? Die Leute, die es leicht haben wollen, werden gematcht mit Leuten, die, ach nee, warte.
Aber die Profis landen dann aber wieder in Lobbys mit Leuten, die wenig Erfahrung haben.
Ich erkenne hier ein Problem. Naja, das müssen die Game Designer wissen, ne? Also das ist jetzt nicht mein Job.
Skins sind der Weg.
Ich kann hier nur Ideen an die Wand werfen. Was kleben bleibt, muss der Game Designer wissen. So ist es doch. Das ist das Credo dieses GameStar-Podcasts. Super, hey, vielen Dank euch beiden für dieses Gespräch über Matchmaking, bei dem es halt, ne, ich fasse noch mal kurz zusammen, sehr viel einfach davon abhängt, für wen man das Spiel entwickelt. Und auch da ist das Credo, was wir auch immer sagen, es muss nicht alles E-Sport sein. Bitte lasst auch Shooter zu, und es gibt sie ja zum Glück, die auch casual sein dürfen und in denen man auch einfach Sandbox-Fun haben kann. Und das ist auch okay. Also, ne, ihr müsst nicht alle Geld verdienen mit E-Sports liegen, weil, Fun Fact, ihr werdet nicht alle Geld verdienen mit E-Sport liegen, weil, Fun Fact, eure Spiele sind als E-Sport-Spiele vielleicht einfach scheiße. So, also konzentriert euch auf das, was ihr am besten könnt und was eure Community auch von euch erwartet. Und dann wird alles gut. Was ihr von mir erwarten könnt, ist, dass ihr mich wieder seht auf den Schlachtfeldern von Battlefield 2042 als Stealth-Helikopter-Micha. Das habe ich jetzt gelernt, das nehme ich mit. Wahrscheinlich werde ich, weil er längst genervt ist, dann von irgendjemandem mit einer Pistole abgeschossen, aber das ist mir wert. Das probiere ich jetzt
aus. Könnte passieren.
Von Fildern wahrscheinlich. Ja, mit der Pistole irgendwie vom Himmel geholt. Ich danke euch beiden. Danke, Demi. Danke, Phil. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.